Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön, wieder bei euch sein zu können. Ich habe mich sehr gefreut, als Jürgen Tibusek mich gefragt hat, ob ich gern mal wieder zu euch kommen möchte. Ich habe das gerne angenommen, weil ich finde, diese Gemeinde ist etwas ganz Besonderes. Als ich heute Morgen hierher gekommen bin, habe ich mir sehr viel Zeit genommen. Ich bin sehr früh losgefahren, weil ich gedacht habe, ich nehme mal einen anderen Weg wie sonst. Und ich bin jetzt nicht die Hauptstraßen gefahren, sondern bin mal so wirklich durch die Wälder gefahren, die engen Gässchen, die gewunden, durch die Hügel und durch die Täler fahren und habe es einfach genossen, wie der Nebel sich langsam gelichtet hat und die Sonne durchgekommen ist. In einem Tal war ich, da war es wirklich noch richtig dunstig. Und wenn man in so einem dunstigen Tal ist, wo die Straße sich ganz eng windet, dann fährt man sehr langsam und vorsichtig und tastet sich mehr vorwärts, wie das man fährt, weil man nicht weiß, was kommt hinter der nächsten Biegung. Es gibt so ein Thema, bei dem wir Deutschen ähnliche Probleme haben. Scheint mir zumindest häufig. Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme in meinem Dienst, ist die Frage danach, glauben Christen, Muslime und Juden eigentlich an den gleichen Gott, ja oder nein? Und ich habe das Gefühl, mit je mehr Leuten ich mich darüber unterhalte, desto nebulöser wird das ganze Thema. Bis vor ein paar Wochen hätte ich diese Frage noch ganz eindeutig mit Ja beantwortet. Und wir werden uns gleich anschauen, warum. Aber zunächst möchte ich euch einmal den Predigttext lesen und auch lesen lassen. Jetzt habe ich nur das Problem, ich habe den Fehler gemacht, ich habe es mir nicht groß genug ausgedruckt. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten genauso bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich einmal verliehen hatte. Aber was sich kein Mensch verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn gar nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Gilt dies vielleicht nicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt das auch für die anderen Völker? Natürlich gilt es auch für sie, denn Gott ist für alle Menschen da. Er ist ein und derselbe Gott der Juden sowie der Nichtjuden. Durch den Glauben an Jesus, der Juden wie Nichtjuden, durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit. Schaffen wir jetzt etwa das Gesetz ab? Wenn wir behaupten, dass der Glaube entscheidend ist? Nein, im Gegenteil. Wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Ich sagte es eben schon. Die große Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert bin, ist, wie ist es denn nun? Glauben denn Muslime und Juden und Christen an den gleichen Gott? Nun, bis vor ein paar Wochen, ich sagte es eben schon, hätte ich diese Frage relativ schnell mit Ja beantwortet. Und das hat einen einfachen Grund. Niemand würde bestreiten, dass Juden und Christen an denselben Gott glauben. Wir haben die gleiche Historie, wir haben die gleichen Textquellen, wir haben die gleichen Informationen letztendlich im Alten Testament. Und dafür ist das für uns vollkommen klar, das ist der gleiche Gott, über den wir da sprechen. Und bei den Muslimen? Muslime glauben auch an den gleichen Gott oder reden vom gleichen Gott, so muss man sagen. Denn auch sie beziehen sich tatsächlich auf die Tora, auf die fünf Bücher Mose. Sie beziehen sich auf die Propheten. Sie sehen sich selbst als eine abrahamitische Religion. Und wir haben es ja gerade im Römerbrief selbst gelesen. Gott ist ein Gott der Juden und für alle Völker. Also warum sollte das nicht auch für Muslime gelten? Ganz streng genommen, theologisch betrachtet, ist die Frage, ob Christen und Muslime denselben Gott verehren, vielleicht sogar ein bisschen unsinnig. Denn logisch gesehen muss man ja sagen, wenn es nur einen Gott gibt, dann kann es keinen anderen Gott geben, den man auch noch verehren kann. Wenn also vom Schöpfer des Himmels und der Erde die Rede ist und dieser uns in der Bibel und im Koran vorgestellt wird als der Gott Abrahams, dann sprechen wir doch ganz offensichtlich vom selben Gott, oder? Soweit mal die einfache Erklärung, die ich bisher mal abgegeben habe. Aber einfache Erklärungen sind nicht immer die besten. Und einfache Erklärungen sind auch nicht immer richtig. Vor allen Dingen nicht vollständig. Denn neben der puren Identifikation der Person Gottes, also dem Reden von Gott, ist die Beziehung, in der ich zu ihm stehe, ganz wesentlich, von wesentlicher Bedeutung. Entschuldigung, schon zu weit geklickt. Um zu verdeutlichen, worauf ich hinaus will, nehmen wir als Beispiel mal den bekannten Fußballer Cristiano Ronaldo. Wer ist dieser Mann und was macht ihn aus? Ein Freund von mir ist ein glühender Fußballfan. Und wir haben jetzt neulich zusammengestanden und haben uns unterhalten über Fußball und irgendwie kamen wir auch auf Real Madrid und dann kamen wir auch auf Cristiano Ronaldo zu sprechen und dann sagte er Folgendes zu mir. Ronaldo, dieser Selbstdarsteller, der Typ ist ein Egomane, eine überhebliche Diva. Vor jedem Freistoß steht er da im Strafraum wie ein Sheriff. Seine selbstherrlichen Sprüche wie »Ich suche keine Rekorde, die Rekorde finden mich«, die sprechen ja wohl für sich, oder? Ihr merkt schon, mein Freund ist kein Ronaldo-Fan. Aber ist Ronaldo wirklich genauso? Die Mitspieler von Cristiano Ronaldo sehen ihn ganz anders und sprechen ganz anders über ihn. Sie erleben ihn jeden Tag, beim Training, beim Spiel. Sie erleben ihn in den Mannschaftsbesprechungen. Nicht nur, wenn er unter Strom steht, wenn alle Kameras auf ihn gerichtet sind, sich alles auf ihn fokussiert und er deswegen seine Rituale abrufen muss, damit er sich konzentrieren kann, damit er sich nicht ablenken lässt. Denn das ist das, was wir Fans sehen. Der deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat über seinen Vereinskameraden Folgendes gesagt. Ronaldo ist ein richtig guter Kamerad. Ihm fehlen jede Arten von Starallüren. Selbstlos und immer für die Mannschaft da. Er ist der Erste, der mir geholfen hat, als ich zu Real kam. Er wird nicht müde, Dinge zu üben, die er schon längst kann und perfekt beherrscht. An seinem Ehrgeiz habe ich extrem viel gelernt. Merkt ihr, wie eklatant der Unterschied ist zwischen diesen beiden Aussagen über die gleiche Person? Man möchte sich fragen, ob mein Freund und Mesut Özil, schwieriger Name, tatsächlich über die gleiche Person sprechen. So unterschiedlich sind die Aussagen. So weit geht dieses Spektrum auseinander. Ja, sie sprechen über die gleiche Person. Aber die Beziehung, die sie zu dieser Person haben, ist eine völlig andere. So ähnlich ist es auch mit Gott. Für die einen ist Gott ein Erbsenzähler, der sich ganz genau anschaut, ob wir alles richtig machen oder nicht und wehe, wenn nicht. Diese Menschen werden Gott eher misstrauisch gegenüberstehen und ihn aus der Distanz betrachten. Und für sie ist die Bibel auch ein einziger Widerspruch. Denn sie können in der Geschichte, die Gott mit den Menschen hat, nicht erkennen, wie seine Liebe und sein konsequentes Handeln zusammenpassen sollen. Sie begreifen es einfach nicht. Und für die anderen ist er derjenige, der von Anfang an nur das Beste mit seiner Schöpfung im Sinn hat und der von vornherein einen guten Plan hatte, wie er mit uns halsstarrigen Schafsköpfen am Ende doch noch zu seinem Ziel kommt. Wer Gott auf diese Weise sieht, der wird sich ihm sicher deutlich näher fühlen und er wird bereit sein, ihm zu vertrauen. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Muslime, Juden und Christen über den gleichen Gott sprechen? Aber bedeutet das auch, dass sie alle an ihn glauben? An diesen Gott? Das wirft für mich die Frage auf, und vielleicht geht euch das genauso, was bedeutet denn eigentlich dieses Wort Glauben genau? Woher kommt dieses Wort? Glauben heißt nicht wissen, oder? Paulus stellt es anders dar. Paulus sagt, es ist eine gewisse Zuversicht, also ist doch Wissen irgendwie mit drin. Also was bedeutet es genau zu glauben? Und ich habe mir überlegt, es macht Sinn, wenn wir uns das mal etwas genauer anschauen. Es gibt ja immer die Möglichkeit, wenn wir ein Wort betrachten wollen, erstmal zu gucken, was steht denn in den Urtexten? Was steht denn im griechischen Urtext, was steht im hebräischen Urtext für ein Wort? Und wie kann man das übersetzen? Was hat das für Bedeutungen? Dann kommen wir vielleicht dem Wort im Deutschen ein bisschen näher. Also schauen wir mal ins Griechische. Das Wort Pistis bedeutet so viel wie stark, fest, kann auch mit Vertrauen wiedergegeben werden. Aber Vertrauen, Glauben in diesem Sinne, hat ein Mensch ja nicht einfach. Das muss man sich ja erstmal verdienen. Vertrauen ist Erfahrungssache. Wenn der Trainer von Ronaldo sagt, ich glaube an ihn in einem Radio- oder Fernsehinterview, dann bedeutet das ja nicht, dass er ihn anbetet, sondern es bedeutet, dass er ihm vertraut. Aber wie kommt er dazu? Wie kommt er dazu, einfach so zu sagen, ich vertraue diesem Spieler, dass er alles richtig macht, dass er ein gutes Spiel macht, dass er sich für seine Mannschaft einbringt, dass es ihm nicht nur um sich geht? Ganz einfach. Ronaldo hat ihm das schon tausendfach bewiesen. In allen Trainings, in allen Spielen. Er hat immer wieder bewiesen, dass er für die Mannschaft da ist und dass man ihm Vertrauen schenken kann. Wir vertrauen auch auf Gott, weil wir ihn erfahren haben. Weil wir festgestellt haben, dass er verlässlich ist. Ich glaube, Glauben hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Aber ich glaube, Glauben ist auch noch ein bisschen mehr. Und deswegen schauen wir mal weiter. Aus dem Hebräischen gibt es das Wort Aman. Wir kennen das als das Amen, dass wir nach einem Gebet sprechen, zur Bekräftigung, zur Bestätigung, ja, ich stehe dahinter. Der katholische Theologe Dr. Jörg Sieger sagt über das Wort Aman in einer Schrift Folgendes. Wenn in 1. Mose 15, Vers 6 steht, Abraham glaubte Gott, dann müsste man dies eigentlich übersetzen mit Abraham machte sich fest in Gott. Oder auch, er nahm Stand in Jahwe. Abraham machte also das Verheißungswort Jahwes zu einem Fundament, auf dem er stehen konnte, ja, zum Fundament seines Lebens. Ich finde diese Aussage sehr, sehr stark, weil es sehr deutlich macht, wie das Glaubensfundament eines Mannes aus dem Alten Testament aussah, der Jesus so wie wir ihn kennen, noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Glauben scheint also schon mal eine Mischung aus Vertrauen und ein sich in Gott gründen zu sein. So eine Art Fundament, ein einzementiert sein in Gott, ein Fundament, auf das man bauen kann. Wisst ihr, Bauwerke haben die Angewohnheit, eher ein bisschen statisch zu sein. Also bewegungsarm. So als SRSler als Sportler würde ich sagen, unsportlich. Wenn das auch für unseren Glauben gilt, dann wäre das eher nicht so gut. Wir können hier auf dem Bild sehen, das sind zwei Säulenheilige, die dort dargestellt sind, dass es solche Frömmigkeit, diese Art der Frömmigkeit, diese statische Frömmigkeit tatsächlich gegeben hat in der Geschichte. Und zwar schon sehr früh, schon im 4. Jahrhundert. Da haben sich Menschen zurückgezogen auf ihre Stele, auf ihre Säule, um Gott ganz nahe zu sein und sich nicht ablenken zu lassen von irgendetwas anderem. Gibt es diese Form der Frömmigkeit heute auch noch? Ich denke ja, und das nicht nur in Klöstern. Vielleicht nicht so eindeutig und so plakativ, wie wir es dort sehen. Aber auch wir haben manchmal diese Tendenz, uns lieber auf heiligen Boden zurückzuziehen und die Welt um uns herum im Dunkeln stehen zu lassen und Welt sein zu lassen, als rauszugehen und dort Licht zu sein, wo die Menschen sind. Ich glaube, es geht im Glauben um weitaus mehr als nur darum, ein Fundament zu haben, auf dem ich stehen kann. Oder Prachtbauten mit einem Kreuz auf dem Dach zu errichten, in dem wir uns dann alle zusammenfinden können und uns freuen können, wie schön die Gemeinschaft ist, die wir mit uns haben. In diesem Raum, in diesen Kirchen, da ist es hell. Da scheinen viele Lichter. Aber auf der Straße, vor unseren Kirchen, da ist es manchmal stockdunkel, weil wir dort nicht sind. Ich glaube, Jesus wünscht sich keine Glaubensdenkmäler, keine Heiligen, die auf ihrer Insel hocken oder auf ihren frommen Statements hocken, sondern was sich Jesus wünscht, sind dynamische, wirksame Jünger, die in Bewegung sind. Das Motto Jesu ist, geht hin in alle Welt. In Johannes 13, Vers 35 sagt er, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zueinander. Was hat es mit diesem Zueinander auf sich? Was passiert hier? Wie passt das in diese Frage, was ist Glauben hinein? Wenn wir das Glauben im Lateinischen mal betrachten, dann stellen wir fest, da gibt es zwei Wörter. Einmal das Wort Credo, das sollte euch gut geläufig sein. Credo heißt, ich glaube. Und das Wort Credo stammt ursprünglich aus der Wortwurzel cordare. Cordare bedeutet so viel wie das Herz herschenken. Und dann gibt es noch das Wort Fides. Fides heißt wiederum Glaube, Vertrauen, Zutrauen. Aber Fides heißt auch Darmseite. Und ich habe mich heute Morgen sehr gefreut, als das Lobpreisteam nach vorne gegangen ist und die Violine ausgepackt wurde. Weil mir ist in der Vorbereitung dieser Predigt, bin ich genau über diesen Punkt gestolpert und habe gedacht, wie passt denn das da rein mit der Darmseite? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, Glaube bewegt sich stets wie ein schöner Ton auf den anderen zu und beschenkt ihn und trifft ihn mit der Liebe Gottes. Ich habe vor ein paar Wochen einen jungen Mann erlebt, einen Iraner, mit dem ich anderthalb Jahre lang gearbeitet habe, den ich anderthalb Jahre lang begleitet habe. Und dieser junge Mann wollte sich auf keine Gespräche über den Glauben einlassen. Er hat gesehen, wie ich lebe, er hat vieles mitbekommen, aber er wollte sich auf keine Gespräche einlassen. Und dann saß er bei uns im Gottesdienst und lange bevor die Predigt losging, lange bevor irgendetwas passierte, saß er dort, das Lobpreisteam ging nach vorne, die Geige fing an zu spielen und plötzlich brach der Mann in Tränen aus, 150 Kilo Lebendgewicht, reine Muskelmasse, saßen wie ein Häufchen Elend vor mir und heulte den ganzen Lobpreis lang und erzählte mir hinterher, als ich die Geige gehört habe, habe ich das Gesicht Jesu gesehen. Das ist wie der Wohlklang einer Violine, die ganz tief in unserem Innern uns berührt und eine Saite anrührt, die gerne mitschwingen will. Ich glaube, das hat ganz viel mit Glaube zu tun. Dass Glaube eben nicht stillsteht, nicht zurückhaltend ist, sondern dass er sich bewegt auf andere Menschen zu. Aber noch ein letztes. Ihr seht es da schon, geloben, mittelhochdeutsch geloben. Das Gelöbnis eines Soldaten, das ist das Wort Glauben, das Gelöbnis eines Soldaten ist seine Verpflichtung auf sein Vaterland. Wenn Soldaten ihr Gelöbnis sprechen, dann binden sie sich damit an eine bestimmte Verhaltensweise, an eine bestimmte Denkensweise und verpflichten sich, alles zu tun, um ihr Vaterland zu ehren und zu schützen. Unser Credo, also unser Glaubensbekenntnis, unser Gelöbnis sozusagen, verpflichtet uns auf unser Vaterland, nämlich auf das Reich Gottes. Wisst ihr, ich höre und lese in diesen Tagen vor der Wahl ganz viele Kommentare, ganz viele Aufrufe an die Politik, was alles zu tun ist, wie man sich zu verhalten hätte, was man von einem Politiker, von einem deutschen Politiker erwarten kann. Und das Interessante für mich ist, diese Aufrufe sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Was ich interessant finde, ist aber auch, wir Christen, wir sind bei diesen Aufrufen ganz vorn dabei. Wir sind immer die Ersten, die sagen, so muss es gehen. Das ist richtig und alles andere ist falsch. Und das von ganz links bis ganz rechts, das komplette Spektrum. Wie haben sie doch einander so lieb? Das ist nicht die Überschrift, die über dem steht, was ich da lese. Oft nicht. Deswegen lautet meine Frage in dieser Passage der Predigt an dich: Was ist dein Vaterland? Wo hast du deine Heimat? Bist du in erster Linie Deutscher? Oder ist deine Heimat, dein erster Wohnsitz, das Reich Gottes? Und ich rede nicht von irgendwann, wenn ich mal tot bin im Himmel, sondern von hier und heute und jetzt. Sind wir nicht Bürger in erster Linie des Himmels? In meiner Bibel steht das. Vielleicht merkt ihr, wie diese Frage in eurem Kopf anfängt zu arbeiten und zu wirken. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Frage ein Stück weit mitnehmt in eure Gedanken in die nächste Woche. Weil es die Frage ist danach, wo eure Priorität liegt. Was das Wichtigste ist. Wenn ihr an die Bundestagswahl denkt, was euer wichtigstes und oberstes Ziel ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch alles andere zufallen. Plötzlich geht es nämlich nicht mehr um das Feststehen als Deutsche, gerade zu stehen. Es geht nicht mehr darum, geistliche Pflöcke in die Erde zu schlagen und zu sagen, das ist mein Claim und so ist es richtig und alles andere ist falsch. Sondern es geht um ein verändertes Verhalten. Darum, dass durch dich und durch mich Gottes Wille auf dieser Erde geschieht. Es geht um praktisch werdende Liebe. Unser Glaube will andere erreichen, will sich zu anderen hinbewegen. Glaube hat vielleicht und mit ziemlicher Sicherheit noch viel mehr Dimensionen. die man heute Morgen betrachten könnte, aber ich rede schon eine ganze Weile und ich habe noch ein bisschen was vor. Deswegen an dieser Stelle vielleicht einfach mal einen Schnitt. Ihr werdet sicherlich zu Hause noch an das eine oder andere selber denken. Kommen wir also zurück zu der Frage, glauben Christen, Juden und Muslime eigentlich an den gleichen Gott? Ich möchte euch jetzt einen kleinen Ausschnitt zeigen von einem Video. Bitte nicht erschrecken, der Ton ist in Englisch. Ich habe es leider nicht in Deutsch. Dieses Video, was ich jetzt gleich zeige, ist ein Video von Al-Masira. Ich zeige diese Filme immer meinen muslimischen Freunden und wir sprechen anschließend drüber. Und gerade diese Episode, die ich euch heute Morgen einen 2-Minuten-Ausschnitt von zeigen will, ist eine für mich sehr, sehr interessante und sehr wichtige Episode, weil wir eben über Abraham sprechen und über das Thema Glauben. Und wenn ich den Film mit meinen Freunden gesehen habe, dann reden wir eben darüber. Was glaubst du eigentlich?
Jupp, ich glaube, du musst doch mal starten. Danke.
Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I'll tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. He said to his servants, "Stay here with the donkey, while I and the boy go over there. We will worship, and then we will come back to you."
Clearly, this was the most important thing in Abraham's life. And festivals are held because of this. And we can learn great lessons about obedience from it. And hymns and songs are inspired by it. But what exactly was God trying to teach us? Was he trying to give us another sign?
Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife.
Father, father!
Yes, my son?
The fire and the wood are here, but where is the lamb for the burnt offering?
God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son.
Abraham's entire life had been centered on the promised son. And now the Lord asks him to kill his son. How could he? The Torah says that Abraham cut up the wood and carried the knife himself and went to offer up his own son as a burnt offering to God. No father would be willing to do that. It's as if he takes a knife and plunges it into his own heart.
Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven.
Abraham, Abraham, do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son.
Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, "The Lord will provide." And to this day it is said, "On the mountain of the Lord it will be provided."
Soweit der Ausschnitt, der Filmausschnitt. Abraham wird uns im Neuen Testament als ein großes Beispiel für den Glauben dargestellt. Paulus nimmt an vielen Stellen Bezug darauf, wie sehr er Abraham für seinen Glauben bewundert. Und auch mir geht das so, dass ich mir die Frage stelle, wie vertraut muss ein Mensch eigentlich mit Gott sein, um in einer solchen Situation nicht zu verzweifeln? Wenn ich mir vorstelle, dass Gott mich dazu auffordern würde, ich wüsste nicht, wie ich reagiere, ganz ehrlich. Wie oft fragen wir uns, warum kannst du das zulassen, Gott? Warum kannst du Krankheit zulassen? Warum kannst du Leid zulassen? Warum kannst du Krieg zulassen? Das alles ist schon schlimm genug, aber das, was Gott hier von Abraham verlangt, das ist wie Hölle. Wie verbunden muss Abraham eigentlich mit Gott sein, dass er an dieser Stelle nicht umkippt? Die Bibel sagt uns, Abraham kannte das Herz Gottes so gut, dass er genau wusste, dass Gott zu seinem Versprechen stehen wird. Er wusste, durch Isaak wird Gott meinen Namen in die Geschichte dieser Welt einbrennen. Denn das hatte Gott ihm versprochen und darauf verließ sich Abraham. Er wusste, Gott bricht sein Wort nicht. Als die Knechte Abraham fragen, sag mal, wo gehst du jetzt hin? Da sagt Abraham, ich und mein Sohn, wir gehen jetzt opfern und anbeten. Und wenn wir angebetet haben, dann werden wir zurück zu euch kommen. Er sagt, wir. Er sagt nicht ich, er sagt, wir werden zu euch zurückkommen. Für Abraham ist es überhaupt gar keine Option, dass Gott das wirklich verlangen kann und will von ihm, was er gerade gesagt hat. In Hebräer 11, in den Versen 17 bis 19, erklärt Paulus, dass Abraham ganz fest daran geglaubt hatte, dass Gott Isaak nach dem Opfer wieder zum Leben bringen würde. Abraham hatte einen einzigartigen, an das Leben gebundenen, einen lebendigen Glauben. Abraham vertraute Gott nicht einfach nur und legte die Hände in den Schoß und sagte, Gott wird schon machen. Er handelte nach Gottes Anweisungen, im Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint. Diese Überlieferung haben wir Christen, diese Überlieferung haben die Juden und diese Überlieferung gibt es auch im Islam. Und das führt im Islam einfach dazu, dass die Menschen sagen, wir müssen Gutes tun, wir müssen tun, wir müssen tun, wir müssen uns das Himmelreich verdienen. Glauben kann nicht passiv bleiben, er fordert unsere Aktivität und Vitalität. Abraham glaubte fest daran, dass Gott eine Lösung hatte anstelle Isaaks. Wir wissen heute, dass Gott seinen Sohn an unserer Stelle geopfert hat, für uns. Als wären wir Isaak. Als wären wir diejenigen, die auf dem Opferstein liegen mussten. Jesus ist für mich und für dich gestorben. Schluss mit all den vorläufigen, ungenügenden Opfern. Mit der Ungewissheit. Im Namen Jesu ist das Heil für alle, die an ihn glauben. Wir haben es vorhin im Römerbrief gelesen. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Steht in 1. Johannes 1, Vers 12. Paulus ist mit dieser Meinung nicht alleine, sondern das zieht sich durch das gesamte Neue Testament. In der Nachfolge Jesu geht es darum, dass aus dem Glauben heraus, aus der festen Anbindung an Jesus und an dem Nachdenken über Gottes Wort letztendlich das Handeln folgt. Das ist Jüngerschaft. Glauben ist nichts anderes als gelebte Jüngerschaft. Und wer von Christus verändert ist, der kann auch nicht mehr derselbe bleiben wie vorher. Der kann die Welt um sich herum nicht im Dunkeln stehen lassen und Welt sein lassen. Bei Jesus geht es immer um die Transformation deines Lebens. aber erst nachdem du dich an ihn gebunden hast. Freiwillig. So wie Jesus sich freiwillig ans Kreuz hat binden lassen, so erwartet er von uns, von dir und von mir, dass wir uns an ihn binden, dass wir angebunden sind bei ihm, weil das notwendig ist. Ihr wisst das, ihr kennt alle dieses Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Da sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr nicht angebunden bleibt bei mir, wenn ihr nicht in mir verwurzelt bleibt, dann könnt ihr nichts tun. Dann ist alles, was ihr tun könnt, nichtig. So viel zum Tun. So viel zum Glauben. Ich hatte vorhin gesagt, neben der Identifizierung der Person Gottes ist die Beziehung wichtig. Eine Frage: Welches Bild hast du, welches Bild haben wir Christen eigentlich von Gott? In Kolosser 1, Vers 15 sagt Paulus, er, Jesus, er ist das perfekte Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das Bild von Gott, das Gottesbild, was in unseren Köpfen leben soll und muss, ist Jesus selbst. Er ist das perfekte Ebenbild Gottes. Im Sohn erkennen wir den Vater. In Jesus erkennen wir Gott. Das hat er selbst gesagt. Schaut mich an, dann seht ihr den Vater. Wie ist das jetzt bei den Muslimen? Wie ist das im Islam? Nun, eines vorweg: Muslime haben den Juden ein wesentliches voraus. Sie akzeptieren Jesus, zumindest mal als Propheten. Laut Koran ist Jesus ein Erkennungszeichen des jüngsten Tages. Steht in Sure 43. Viele Muslime glauben auch, dass Jesus derjenige ist, der am jüngsten Tag auf dem Richterstuhl sitzen wird und Gericht halten wird. Die meisten Muslime, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, sagen, natürlich, das ist Isa, das ist Jesus. Mohammed soll gesagt haben, Isa, also Jesus, der Sohn der Mariam wird bald als gerechter Richter kommen. Das wird Muslimen nicht verschwiegen. Und trotzdem, obwohl sie all das wissen, obwohl sie all das erkannt haben, ist er für sie doch nicht mehr als ein Prophet. Sie erkennen den Gott in Jesus nicht, weil sie ihm nie persönlich begegnet sind. Muslime berufen sich auf Abraham als ihren Stammvater. Das muslimische Opferfest ist neben dem Fastenbrechen einer der höchsten Feiertage im Islam. Nimmt direkten Bezug auf das, was wir vorhin in dem Film hier gesehen haben. Und die Geschichte, die im Koran wiedergegeben wird, die gleicht der Bibel fast genau. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede und die wollen wir gerade noch mal kurz betrachten, weil die wichtig sind für die Frage, ob wir an den gleichen Gott glauben. Im Koran ist der Sohn einfach nur der Sohn. Da steht nicht der Name Isaak, da steht nur der Sohn. Und aus der Überlieferung und aus der Logik heraus, dass ja der ältere Sohn eigentlich der Erbe ist und dass der ältere Sohn ja eigentlich derjenige ist, der die Verheißung trug, haben sie gemacht, dass es Ismael gewesen sein muss. Das steht aber nirgends. Das steht in den Hadithen. Das steht in den mündlichen Überlieferungen dessen, was Mohammed gesagt hat oder was Ali gesagt hat oder verschiedene andere Führer, frühe Führer des Islam. Aber es steht nicht im Koran. Zweitens, im Koran opfern Abraham und sein Sohn gemeinsam den Widder, den Gott ihnen zur Verfügung stellt, und feiern dann Gottes Güte, indem sie das Fleisch des Widders an die Bedürftigen verteilen. Und das passiert heute noch beim Opferfest jedes Jahr, dieses Jahr Anfang September. Also können wir festhalten, auch im Koran ist es Gott, der Abraham zurückhält, seinen Sohn zu töten. Aber den Widder, den Abraham opfert, verteilt er, anders als in der Bibel, großzügig unter den Bedürftigen. Das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Eigentlich schon, aber in diesem Fall nicht. Denn das, was Gott zusteht, das Opfer, was für Gott bestimmt sein sollte, und wodurch Abraham und der Sohn Gemeinschaft mit Gott hätten feiern sollen, indem sie das Fleisch verzehren vor dem Altar, das wird hier an dieser Stelle einfach verschenkt. Und das ist ein wesentlicher Teil. Denn genauso wie Abraham in dieser Geschichte des Korans die Chance auf die Gemeinschaft mit Gott verschenkt, genauso verschenkt der Islam bis heute noch die Chance und seine Chance, Gemeinschaft mit Gott zu haben, indem er den Tod und die Auferstehung des wahren Sohnes leugnet. Des Sohnes, der tatsächlich die Verbindung mit Gott herstellen kann, der versöhnen kann mit dem Vater. Weiter. Der Islam spricht von inneren Kämpfen Abrahams, die Bibel nicht. Der Islam sagt, Abraham war verzweifelt, die Bibel nicht. Das sind kleine, aber wesentliche Unterschiede. Dem Islam nach musste Abraham sich zu seinem Glauben mühsam durchringen. Der Bibel nach war er vorher schon überzeugt, dass Gott seine Verheißung nicht zurücknehmen wird und ihm seinen Sohn nicht wegnehmen wird. Die bittere Wahrheit, die daraus folgt, ist folgende. Es gibt für einen Muslim keine Heilsgewissheit. Es gibt für einen Muslim keine Heilsgewissheit, solange er dem Heil nicht persönlich begegnet ist. Muslime glauben, Muslime glauben, dass sie der Strafe Gottes entgehen können, wenn sie am jüngsten Tag ganz viele gute Werke so auf die eine Seite der Waage schmeißen können, damit die Sünden, die auf der anderen Seite der Waage sind, ausgeglichen werden. Die Bibel lehrt etwas völlig anderes. Die Bibel lehrt, dass es allein die Gnade ist, allein der Glaube, dass Gott uns befreit, dass er seinen Sohn schenkt, dass er seinen Sohn gibt, um uns zu befreien. Im Islam kann sich niemand sicher sein, jemals den Ansprüchen Gottes zu genügen. Selbst Mohammed sagt von sich selbst, dass er nicht weiß, ob er am Ende gerecht dastehen wird oder nicht. Okay, das war jetzt viel theologisches Wissen, viel aus anderen Religionen. Ich will mal versuchen, ein bisschen praktischer noch zu werden. Ein kleines Beispiel. Am Freitagnachmittag habe ich beschlossen, meine Familie ein wenig zu überraschen. Ich habe gedacht, ich backe mal einen schönen Kuchen. Ich bin gelernter Koch. Kochen kann ich. Ist nicht das Problem. Das mache ich aus dem Handgelenk. Aber backen ist so eine Sache für sich. Da brauche ich immer ein Rezept. Also, was macht der geübte Koch? Er schnappt sich seinen Computer, macht das Internet an, chefkoch.de aufrufen oder irgendeine andere schöne Rezeptplattform. Ich will keine Werbung machen. Ein Käsekuchenrezept rausgesucht, weil meine Familie Käsekuchen liebt. Das Rezept durchstöbert und festgestellt, dass der Inhalt des Rezepts nicht mit dem Inhalt meines Kühlgeräts übereinstimmt. Buh, das macht's problematisch. Also was jetzt? Während meiner Ausbildung hat mein Küchenchef immer gesagt, Frank, diese Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Ich bitte um Entschuldigung für dieses harte Wort, aber ohne das reimt es sich nicht und dann ist es nicht so schön. Niemand auf dieser Welt will blöd sein, ich auch nicht. Das heißt, man überlegt sich was. Man überlegt sich, wie man es jetzt hinkriegt. Ich könnte natürlich einkaufen fahren und die Dinge holen, die in dem Rezept stehen, aber ich will ja irgendwie dann auch mal die Lebensmittel in meinem Kühlschrank verbrauchen. Und außerdem wollte ich nicht ins Auto steigen und durch die Gegend gondeln, sondern ich wollte ja backen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe getrickst. Ich habe den Magerquark, der zu wenig war, oder beziehungsweise der gar nicht Magerquark war, sondern 40-prozentiger Quark, also Vollfettstufe, den habe ich dann einfach mit 500 Gramm stichfest im Joghurt aufgefüllt, sodass ich dann irgendwie zusammen dann doch wieder ein Kilo Quark hatte oder beziehungsweise Milchprodukt. Ich habe das Öl weggelassen, weil ich ja sowieso schon durch den fetten Quark mehr Fett drin hatte, als ursprünglich mal in einem Rezept angegeben. Ja, und so habe ich halt so ein paar Kleinigkeiten angepasst. Beim Kochen funktioniert das immer hervorragend. Und also muss das ja auch beim Backen funktionieren. Ich habe alles schön zusammengemixt, schön Eier rein, Vanillepuddingpulver, alles, was da so dazugehört. Und dann ab in die Springform, in den Teig und dann für eine Stunde bei 175 Grad in den Ofen. Als ich den Ofen nach einer Stunde aufgemacht habe, da roch der Kuchen wirklich herrlich. Der sah richtig klasse aus, goldgelb obendrauf, genauso wie Käsekuchen sein muss. Und außerdem war der noch nicht mal ein kleines Stück eingefallen. So richtig schön fluffig. Ich wusste genau, wenn ich den gleich anschneide. Oh. Entschuldigung, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Es war alles super, bis ich ihn anschnitt. Ich hatte ihn ganz auskühlen lassen. Da stand extra im Rezept drin. Achtung, ganz auskühlen lassen, sonst könnte es blöd werden. Ich habe ihn ganz auskühlen lassen. Bin angeschnitten, da wollte das erste Stück rausnehmen. Meine Familie saß um den Tisch. Und als ich das erste Stück rauszog, da fiel die Mitte in sich zusammen wie ein Vulkan, der zusammenbricht und quoll mir entgegen und wollte sich gerade über den Küchentisch ergießen, bis ich die Kelle davor gehalten habe. Was ich damit versuche zu sagen, ist Folgendes. Wenn man die Zutatenliste eines Rezepts verändert, dann bekommt man in der Regel am Ende etwas anderes als das, was im Rezept steht. Wenn wir anfangen, das Heilsrezept Gottes für diese Welt zu verändern, wenn wir anfangen, an dem Heilsrezept Gottes für diese Welt herumzudeuteln und rumzuschreiben, dann wird uns das Ergebnis am Ende nicht schmecken. Da kann nicht das bei rauskommen, was eigentlich rauskommen soll, was vorgesehen ist. Die Reformatoren beschreiben dieses Heilsrezept Gottes in den vier Sola. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Gratia, nur aus der Gnade. Sola Christum, nur Jesus führt hin zu Vater. Nur er ist die Tür zum Vater. Niemand anders und kein anderer Weg, keine andere Bemühung. Und sola scriptura. Es braucht keine zusätzliche Offenbarung als das, was die Bibel uns liefert. Im Buch der Offenbarung steht es eindeutig geschrieben, wer zu diesem Buch etwas hinzufügt oder etwas wegnimmt, der darf sich nicht auf die Gnade Gottes verlassen. Und nichts, was wir aus unseren Werken heraus tun könnten, nichts, was wir Gott bringen könnten, bringt uns Gott näher. Und doch ist es so, dass die Bibel von den Werken spricht. Die Worte werken oder Werke und wirken stammen im Deutschen vom gleichen Wortstamm ab. Ohne Werke, ohne dass unser Glaube Wirkung zeigt, ist unser Glaube tot. Könnt ihr nachlesen im Jakobusbrief. Aber auch an vielen Stellen bei Paulus. Also, Muslime müssen was tun. Wir müssen auch was tun. Wo ist denn jetzt der große Unterschied? Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Werken im Islam und denen im Christentum. Denn es macht einen ganz gewaltigen Unterschied, ob ich Gesetz und Ordnung einhalte und halte und Almosen gebe, weil ich weiß, dass ich sonst bestraft werde, weil ich meine Fehler ausgleichen muss, weil ich sonst die Konsequenz dafür tragen müsste. Oder ob ich an den glaube, mich an dem festmache, der diese Ordnungen überhaupt erst erlassen hat. Und deshalb, weil ich an ihn festgemacht bin, seine Weisung befolge. Hier sind die Werke Konsequenz aus und nicht Grundlage für meine Rettung. Weil ich gerettet bin, deswegen bin ich befreit, um das Gesetz zu halten. Das ist das, was die Stelle im Römerbrief als letztes sagt. Wir schaffen das Gesetz nicht ab, wir erfüllen es. Es kriegt dadurch, dass wir an Gott, an Jesus glauben, überhaupt erst einen echten Sinn. Das ist der große Unterschied im Glauben oder dem Glauben der Muslime und dem Glauben der Christen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte heute Morgen euch ganz persönlich, jeden Einzelnen ganz persönlich fragen. Wie ist das bei dir? Hast du so einen Glauben, wie Abraham ihn hatte? Hast du Heilsgewissheit? Hast du die Gewissheit, dass er dein Heil ist? Bist du dir sicher, dass du vor dem Richterstuhl Jesu bestehen kannst? Bist du dir sicher, dass du dabei sein wirst, wenn er morgen kommt? Dass er dich in seine Arme schließt und sagt, ich habe so auf dich gewartet? Diese Gewissheit kann man nur durch das Glauben bekommen, durch den Glauben bekommen. Und ich kenne viele Menschen, die waren sich mal eine ganze Zeit ihres Lebens sicher. Aber vielen geht diese Sicherheit im Laufe der Zeit ein bisschen verloren. Sie sind abgelenkt. Sie sind ein Stück weit abgeschweift. Und deswegen möchten wir heute Morgen auch die Gelegenheit geben, an dieser Stelle das aufzufrischen. Wenn du diese Sicherheit nicht hast oder nicht mehr hast, dann ist heute ein guter Tag, sich diese Gewissheit und diese Sicherheit von Gott schenken zu lassen. Egal ob zum ersten Mal, zum zweiten oder zum dritten Mal. Gott ist in diesen Dingen überhaupt gar nicht kleinlich. Es braucht ja nicht mehr als ein Gebet vor ein oder zwei Zeugen. Ein einfaches: Vater, ich habe dich verlassen. Jesus, ich habe die erste Liebe verlassen. Ich will zurück zu dir. Ich will an dein Herz. Ich will dich kennenlernen. Ich will dir ins Gesicht sehen. Ich will deine Liebe spüren. Ich will diese Violine in meinem Herzen spüren und hören. Vielleicht ist das aber gar nicht dein Problem. Vielleicht sagst du, natürlich habe ich Heilsgewissheit. Ich weiß, dass wenn mein Herr morgen wiederkommt, dann bin ich dabei. Aber mir geht es gesundheitlich im Moment nicht so gut. Oder ich brauche Trost. Heute Morgen hast du die Gelegenheit, dir diesen Trost zu holen. Lass uns gemeinsam vor den Thron Gottes treten, lass uns gemeinsam vor Gott treten und ihn darum bitten. Nach dem Gottesdienst werden hier vorne 1, 2, 3 Leute zur Verfügung stehen, zum Gespräch und zum Gebet. Und ich hoffe, du bist so mutig wie Abraham, zu gehen und zu kommen. Die Bibel sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das wünsche ich dir. Amen.